Er ist ein frommer Mensch gewesen.
Das haben wir eben gehört, wie ein Fazit aus all dem grausamen Geschehen der Kreuzigung. Dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Oder wörtlich ein Gerechter. Nach dem Evangelisten Markus sagt der Hauptmann sogar Gottes Sohn. Wie kommt er eigentlich dazu? Er hat 6 Stunden Todeskampf am Kreuz mit angesehen. Was hat er da gehört und erlebt? Einen Mann, der nicht flucht, sondern um Vergebung für seine Peiniger bittet? Einen Mann, der flehentlich betet: Mein Gott, warum? Einen, der auch in seinen Qualen noch fürsorglich ist, für den Verbrecher an seiner Seite und für seine trauernde Mutter. Der Hauptmann erlebt einen, der Hoffnung und vielleicht ungeahnte Macht hat und so zuversichtlich vom Paradies spricht. Einen, der sich nach Zuwendung sehnt und ich habe Durst sagt. Und einen, der einen Auftrag erfüllt: Es ist vollbracht. Wirklich ein Gerechter, ein Gottessohn. Das ruft der Hauptmann aus. Und was tut er dann? Wir erfahren nichts mehr über ihn. Kommt er Jesus noch näher in seinem Leben? Vielleicht. Aber erst einmal sind da 2 Männer, die ihm richtig nahe kommen. Josef von Arimathäa und Nikodemus. In Markus 15, ab Vers 42 lesen wir: Und als es schon Abend wurde, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und Josef kaufte ein Leinentuch und nahm Jesus ab und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Und der Evangelist Johannes ergänzt: Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe, gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten ein Grab. Da hinein legten sie Jesus. 2 Männer aus der gebildeten Oberschicht denken an ein ordentliches Begräbnis. Wie mutig sie sind. Wie zärtlich. Und sie rückt mir auf den Leib, diese Szene, wie es sich wohl anfühlt, diesen entstellten Körper zu berühren. Diese schrecklichen, mitleiderregenden Wunden, der blutige Rücken, von der Geißelung herausgerissenes Fleisch, diese zerfetzten Hände und Füße. Wie es sein muss, das unter den Fingern zu spüren. Josef und Nikodemus berühren und tragen diesen Körper in seiner Schwere und Todeskälte. Sie halten ihn in seiner Unbeweglichkeit fest. Sie begreifen es durch die Finger. Er ist wirklich tot. Verzweiflung, Ohnmacht, Schock, Schmerz, Betäubung. Was empfinde ich eigentlich dabei? Und es bricht sich eine Frage ihren Weg durch, zuerst fast wortlos: Was? Klein und zitternd: Was wird denn jetzt? Dann immer heftiger bis zum verzweifelten Schrei: Was mache ich denn jetzt nur? Was soll ich denn? Was? Mein Jesus ist tot. Gott ist tot. Was soll ich jetzt noch? Ich hatte ihn so lieb. Ich hatte mich daran gewöhnt, dass er da ist, immer da an meiner Seite, für mich, mein Halt, meine Liebe. Ich habe nicht ständig gebetet oder es nicht so genannt oder so wahrgenommen, aber mein Alltag, mein Wachen und Schlafen, mein ganzes Leben war doch in ihm. Es fand ja alles in seiner Gegenwart statt, wie einen das Wasser eines Sees umgibt, wenn man darin taucht. Und jetzt ist er nicht mehr da. Was mache ich jetzt nur? Zusammen mit Josef und Nikodemus haben wir die Worte im Ohr, die Jesus am Kreuz noch sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott ist tot. Wer soll mir denn jetzt vergeben, was ich zerstört habe? Wo soll ich vergeben lernen? Wer befreit mich von den Selbstvorwürfen? Wo soll ich denn hin mit der Zentnerlast meiner Schuld, die ich mit meiner verstorbenen Mutter nicht mehr klären kann? Wer heilt mich von meinem Unwissen, das da ist, trotz meiner ganzen Bildung? Von meiner Überheblichkeit, die ich wohlweislich niemandem zeige, aber die wie ein Gift in meinem Herzen wirkt? Mein Jesus ist wirklich und wahrhaftig tot. Was soll ich jetzt machen? Er hat vom Paradies gesprochen. Ist dem Mann neben ihm zugesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber jetzt ist er tot. Woher soll ich denn jetzt die Kraft nehmen zu hoffen? Wie soll ich jetzt kämpfen für ein trotziges Dennoch in dieser beängstigenden Welt mit ihren Kriegen, ihrer Zerstörung, ihrem Populismus, ihrem Hunger, ihrer Kälte? Wie soll ich noch an eine gute Zukunft glauben können, an ein gutes Ziel, an ein Paradies? Worauf soll ich mich freuen, wenn hier alles kaputt geht? Gott, der im Paradies wohnen sollte, ist tot. Wo soll ich jetzt hin? Siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. So redete Jesus am Kreuz mit Johannes und Maria. Und jetzt ist er tot. Was soll ich denn nun machen? Wem soll ich meine Familie anvertrauen, wenn ich selbst sterbe? Wem soll ich meine Familie schon jetzt anvertrauen, wo sie doch so dringend eine Ergänzung zu mir braucht? Wem soll ich vertrauen können, dass er etwas tut, damit meine Fehler, meine Familie nicht ihr ganzes Leben zeichnen werden? Gott ist tot. Wer soll denn sonst aus meinen Unzulänglichkeiten noch Gutes entstehen lassen? Wer wird jetzt bei mir sein im Alter, wenn meine Wegbegleiter langsam wegsterben und ich nicht mehr so teilhaben kann? Wer wird um mich sein, wenn ich einsam bin? Ich habe Durst, hat Jesus noch gesagt, unter Qualen, und jetzt ist er tot. Was soll ich denn jetzt machen? Wer lässt jetzt noch mein Herz höher schlagen mit seinem liebevollen: Ich brauche dich, ich sehne mich nach dir, mich dürstet danach, dir meine Liebe zeigen zu können? Wer traut mir jetzt noch mehr zu als ich selbst? Wer traut mir mehr zu als alle Menschen, es könnten, die mich ja letztlich nicht so umfassend kennen wie Gott? Wer zeigt mir jetzt so glaubwürdig, dass er meinen Durst versteht? Wem bin ich so kostbar, so unumstößlich lieb? Wer hält etwas dagegen, wenn ich angesichts des unendlichen Universums an meiner Winzigkeit leide? Wer kann mir glaubhaft versichern, dass ich, Wimpernschlag in der millionenlangen Weltgeschichte, irgendeinen Sinn hätte? Gott ist tot. Was hat das Leben für einen Wert? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So hat Jesus den Psalm gerufen und uns gezeigt, dass wir uns mit unserer Verzweiflung an Gott wenden können. Aber jetzt ist Jesus tot. Gott ist tot. Was soll ich denn nun machen? Zu wem soll ich noch rufen und schreien? An wen soll ich meine Verzweiflung und Klage und Anklage richten? Wer hält sie aus? Bei wem soll ich mich jetzt ausheulen, wo ich doch meinen Mitmenschen längst zu viel werde? Wer hört die stummen Schreie, die mein Herz ausstößt? Wer nimmt den dumpfen Schmerz in mir wahr, den ich nicht mal selbst erkannt habe und der mich gefangen hält? Gott ist tot, wo soll ich jetzt hin? Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das haben wir bewundert, dieses vertrauensvolle Loslassen. Es klang nach Erlösung, aber Jesus ist tot. Was sollen wir denn nun machen? In wessen Hände sollen wir uns denn nun geben können? Wie soll irgendjemand je dieses Urvertrauen entwickeln, das wir so unbedingt zum Leben brauchen? Wo ist jetzt noch Geborgenheit und Halt, der wirklich trägt, auch im Schweren, auch im Tod? Jesus ist tot, Gott ist nicht da. Welche Leere, welche Sinnlosigkeit. Kein Halt, keine Zukunft. Alles, was uns kostbar ist, wird einfach zerfallen, als wäre es nie gewesen. Wir zerfallen und es interessiert irgendwann niemanden mehr. Sind Josef und Nikodemus erschöpft, orientierungslos? Was soll jetzt nur werden? Was soll ich denn jetzt noch? Wirklich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Die Worte des Hauptmanns klingen in mir nach. Gottes Sohn gewesen. Ja, gewesen. Denke ich kraftlos und traurig. Aber es hallt immer stärker in mir nach. Gottes Sohn, Gottes Sohn, Gott selbst, der Vergebung und Versöhnung gibt und lehrt. Gott selbst, der Schöpfer des Paradieses, der Schöpfer des Gartens Eden, der ganzen Erde, des neuen Himmels und der neuen Erde. Gottes Sohn, Gott selbst, der sich um den kleinen Spatz und die Lilien auf dem Feld kümmert und auch um meine Familie und um meine Einsamkeit. Gottes Sohn, Gott selbst, der für mich betet und in mir betet, zu dem ich schreien kann vor Freude und Leid. Gottes Sohn, Gott selbst, der mir und seiner Welt seinen Durst und seine Sehnsucht zeigt. Gott selbst, der Vertrauen lehrt und die Wahrheit ist. Gottes Sohn, der ist tot, aber es geht mir wieder auf, er fluchte nicht da am Kreuz, er schwor keine Rache, sondern auch da blieb er selbst da. Eine leise Hoffnung meldet sich. Sagte er nicht auch, es ist vollbracht? Was meinte er damit? Kann ich mich daran klammern? Kann ich vorsichtig danach tasten, wie nach einem Strohhalm, der leicht zerknickt? Es ist vollbracht. Hat Jesus hier vielleicht wirklich einen Auftrag erfüllt? Gibt es also vielleicht doch einen Sinn? Ein gutes Ende nach dem Ende? Ein Ziel? Vielleicht höre ich bald mehr davon. In 3 Tagen zum Beispiel. Es ist vollbracht. Amen.